Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: In Deutschland will die Gewerkschaft Verdi die Post ab Mai flächendeckend bestreiken. Die FDP der Schweiz feilt an ihrem Profil und setzt auf ein reduziertes Programm. UBS-Chef Marcel Rohner preist vor der GV vom nächsten Mittwoch Peter Kura als Ospel-Nachfolger. In Simbabwe hat die Nachzählung eines Teils der Stimmen angefangen, 3 Wochen nach den Wahlen. Und eine Horde wilder Rebellen macht ein ganzes Volk zum Affen. Später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Stefan Wüttrich.
Bei der Deutschen Post soll ab Mai flächendeckend gestreikt werden. Das hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt. Sie reagiert mit den unbefristeten Streiks auf die gescheiterten Verhandlungen von letzter Nacht. Die Post wollte die Wochenarbeitszeit um eine halbe Stunde anheben auf 39 Stunden. Die Gewerkschaft fürchtet aber, dass Stellen gestrichen werden. Zudem würden Pausen gestrichen. Auch bei den Löhnen gehen Forderung und Angebot auseinander. Die Löhne sollen gemäß Angebot der Post in den nächsten 2 Jahren um rund 5,5% steigen. Verdi hatte 7% gefordert. Die Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz, FDP, will ihr Profil stärken. Sie konzentriert sich künftig auf die Kernthemen Arbeitsplätze, nationaler Zusammenhalt sowie schlanker Staat. Präsident Fulvio Belli rief am Parteitag in Bern zur Einigkeit auf.
Wir bringen unsere Partei dorthin, wo sie hingehört, an der Spitze. Wir bringen unser Land an die Spitze.
Wenn die Richtung mal eingeschlagen sei, dürfe es keine Slalomläufe mehr geben, forderte Belli. Er antwortete zudem mal jenen Kritikern, die ihm und der FDP in der Auseinandersetzung um Bundesrätin Wittmer-Schlumpf fehlenden Mut vorgeworfen hatten. Evelyn Wittmer-Schlumpf sei eine klar bürgerliche Bundesrätin, mit der die FDP zusammenarbeiten werde, aber sie sei keine Heldin, denn sie habe die Interessen ihrer Partei, der SVP, grob missachtet. Das Vorgehen der SVP gegen sie nannte er aber eine Schweinerei. Die Lage der Großbank UBS ist nach den Worten von Konzernchef Marcel Rohner zurzeit weniger gefährlich als in den vergangenen Monaten. In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS bezeichnete er den designierten Verwaltungsratspräsidenten Peter Kura als idealen Mann in der jetzigen Krise. Kura habe überaus große Erfahrungen in schwierigen Situationen, auch außerhalb des Finanzbereichs. 3 Wochen nach den Präsidenten- und Parlamentswahlen in Simbabwe hat die Nachzählung eines Teils der Stimmen begonnen. Die Opposition wollte die Neuauszählung verbieten lassen, denn es werden nur jene Bezirke überprüft, in denen die Partei des Machthabers Mugabe Stimmen verloren hat. Nun fürchtet die Opposition, dass ihr der Sieg bei der Parlamentswahl aberkannt wird. Das offizielle Resultat der Präsidentenwahl in Simbabwe ist auch 3 Wochen nach den Wahlen noch immer nicht bekannt. Nach jüngsten Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch werden in Geheimgefängnissen von Mugabes Regierungspartei Oppositionspolitiker und einfache Bürger gefoltert und eingeschüchtert, damit sie sich auf die Seite Mugabes stellen. Irakische Regierungstruppen haben in Basra eine Hochburg der Miliz des Schiitenpredigers Moqtada al-Sadr eingenommen. Die Soldaten seien kaum auf Gegenwehr gestoßen und hätten zahlreiche Menschen festgenommen, sagte ein Sprecher des irakischen Innenministeriums. Die Operation sei ein bedeutender Erfolg. Unterstützt wurde der Vorstoß von US-Kampfflugzeugen und britischer Artillerie. Ende März waren die irakischen Truppen mit dem Versuch gescheitert, die Sadr-Armee aus Basra zu vertreiben. Papst Benedikt XVI. Hat in einer Messe in New York gefordert, dass sich die Kirche nach den verschiedenen Sexskandalen reinigt. Die Kirche brauche jetzt eine Zeit der Heilung, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. In den USA sollen in den vergangenen 50 Jahren gemäß einer Studie der katholischen Kirche rund 4000 pädophile Priester über 10.000 Kinder sexuell missbraucht haben. In mehreren chinesischen Städten haben Demonstranten gegen die Freiheitsbemühungen Tibets protestiert. Die Proteste richteten sich aber auch gegen Frankreich. So versammelten sich die Demonstranten vor den Kaufhäusern der Detailhandelskette Carrefour und forderten einen Warenboykott. In Frankreich war es beim Olympischen Fackellauf zu Zwischenfällen gekommen. Auch in mehreren Städten Europas gab es China-freundliche Proteste. Rund 1000 Studierende versammelten sich in Manchester, um gegen die Berichterstattung westlicher Medien über den China-Tibet-Konflikt zu protestieren. In Berlin demonstrierten knapp 3000 Menschen gegen die angebliche Politisierung der Olympischen Spiele. Und in Frankreich trugen Protestierende T-Shirts mit der Aufschrift «Lass die Olympischen Spiele zu einer Brücke werden, nicht zu einer Mauer». Zum zweiten Mal in Folge ist eine russische Raumkapsel bei der Landung auf der Erde deutlich vom Kurs abgewichen. Die Kapsel verfehlte das Zielgebiet um 420 Kilometer und setzte zudem 20 Minuten zu spät auf, wie der Sprecher des russischen Kontrollzentrums erklärte. Die Raumkapsel mit einer Südkoreanerin, einer Amerikanerin und einem Russen an Bord landete in der Steppe im Norden Kasachstans. Der Zustand der drei sei zufriedenstellend, obwohl sie während des Flugs durch die Atmosphäre besonders starken Belastungen ausgesetzt gewesen seien. Auch die Landung sei hart gewesen, hieß es. Und nun zur Zusammenfassung des Sportgeschehens mit Marcel Melcher.
Roger Federer steht beim ATP-Tennisturnier in Estoril im Final. Der Schweizer schlug den Deutschen Denis Grimmelmeier in drei Sätzen. Im Final trifft Federer nun entweder auf Nikolai Davydenko oder Florent Serra. Der Schweizer Boxer Roberto Belge hat seinen IBC-Weltmeistertitel im Weltergewicht verteidigt. Der Tessiner hat in Lugano seinen brasilianischen Herausforderer Idiosan Matos durch einen technischen K.O. in der dritten Runde geschlagen. An der Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 in der Schweiz darf ein seltener Gast begrüßt werden. Das Team aus Ungarn wird erstmals seit 70 Jahren wieder um den Titel kämpfen dürfen. Die Ungarn haben an der Eishockey-BWM in Japan die Ukraine bezwungen und sich so für die AWM nächsten Jahres qualifiziert. In der Vorbereitung der diesjährigen AWM spielt die Schweiz zurzeit in Langenthal gegen Norwegen. Gegen Ende des zweiten Drittels steht es 1:1. In der Fußball-Super League sind seit gut 20 Minuten zwei Spiele im Gang. Der FC Basel führt gegen den FC Thun 2:0 und der FC Luzern führt gegen den FC St. Gallen mit 1:0.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1, die weiteren Themen. Wegweisen, votieren, Wähler werden. Die FDP stellt den Kompass, aber die Nadel bewegt sich nicht. Zukunftsblick mit Zuversicht. UBS-Chef Marcel Rohner glaubt, das Schlimmste überstanden zu haben. Zitterpartie der Kleinzocker. Ein Börsencrash in China droht zum gesellschaftlichen Desaster zu werden. Mit allen Mitteln Machterhalt. Mugabe hält Zimbabwe in Atem und im freien Fall. Strategien der Spekulanten. Mit dem hohen Ölpreis werden auch die Gewinne der Händler finanziert. Und außer Rand und Band. Gibraltar leidet unter dem affigen Getue penetranter Primaten. Es war ein kämpferischer Auftritt von Fulvio Pelli am Parteitag der Freisinnigen in Bern. Wie noch gerade drei Kernthemen statt seitenlangen Programmen will der FDP-Präsident die Partei endlich wieder auf Erfolgskurs trimmen. Dennoch war von Aufbruchsstimmung heute wenig zu spüren. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Kurz und knapp ist das neue Programm der FDP. Mehr Arbeitsplätze, mehr Zusammenhalt in der Schweiz und einen schlanken Staat wollen die Freisinnigen. Neue Ideen hingegen fehlen. Die FDP wolle sich beschränken auf einen eigenständigen, urliberalen Kurs, sagt Parteipräsident Fulvio Pelli.
Wir stehen rechts der Mitte, wir brauchen keine Abgrenzung. Wir stehen dort mit unserem Programm und die anderen müssen sich sagen, ob sie von uns abgrenzen oder nicht.
Abgrenzen will sich die FDP hingegen von Abweichlern in den eigenen Reihen. Öffentlichen Widerspruch in den Kernthemen will Fulvio Pelli nicht mehr dulden. In seiner Rede vor den Delegierten warnte er:
Was wir heute entscheiden, ist ab morgen für alle Freisinnigen natürlich nicht Diktat, aber eine selbst auferlegte Pflicht.
Aufbegehren dagegen mochte keiner der Delegierten. Auch das neue Programm überstand die zweistündige Diskussion praktisch unverändert. Niemand stellt sich offiziell gegen den Kurs von Fulvio Pelli. Doch am Rande des Parteitags war bei den Delegierten durchaus Kritik hörbar.
Einfach so ein paar Kernthemen festhalten ist eine gute Sache, aber ist nicht das Ende. Das ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Partei.
Sie decken nicht die Befindlichkeit der Bürger ab. Da ist Sicherheit ein Thema, da ist Jugendkriminalität ein Thema. Alle diese Themen kommen irgendwo vor, aber sie müssen pointiert hervorgehoben werden.
Das reicht nicht mit den guten, schönen Reden. Ich weiß auch nicht, wie man das an die Frau und an den Mann bringen könnte.
Verständnis für solche Ratlosigkeit hat der Parteienexperte und Sozialgeograf Michael Herrmann. Mit den Kernthemen Arbeitsplätze, nationaler Zusammenhalt und schlanker Staat gewinne die FDP kaum neue Wähler, meint er.
Es sind liberale Positionen, aber es ist eine konservative Strategie, die aktuellen Wähler, die noch der FDP die Stange gehalten haben, bis jetzt quasi diesen Sorge tragen soll, aber die nicht auf neue Wähler schielt primär.
Konservativ und mutlos. FDP-Präsident Fulvio Pelli widerspricht.
Politologe wissen nicht, wie die Realität ist. Lassen wir die Zeit die Antworten geben. Dieses Programm ist ein überzeugendes Programm. Das ist ein Programm, der garantiert, dass der Schweiz in 10 Jahren besser gehen wird. Und deshalb ist für junge Leute, für neue Leute, für Frauen überzeugend.
Frauen und junge Menschen. Schon vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst suchte die FDP den Erfolg bei diesen Wählerinnen und Wählern. Der Erfolg blieb aus, damals.
Dominik Meyer. Die UBS wird nach den 40 Milliarden Abschreibern und nach dem Abgang Marcel Ospels eine andere Bank. Sie will kleiner werden, vorsichtiger im Umgang mit Risiken und sie will alles tun, um die Kunden, die sie vor allem in der Schweiz verloren hat, zurückzugewinnen. Wie sie das erreichen will und warum Marcel Rohner als Chef der UBS zuversichtlicher ist als auch schon Urs Sigrist.
Nach den 40 Milliarden, welche die UBS abgeschrieben hat, hat sie noch 30 Milliarden an Krediten aus dem US-Hypothekenmarkt in den Büchern. Das ist immer noch viel, doch nur rund ein Viertel davon ist für den UBS-Chef schwierig und kaum bewertbar. Für den Rest gibt es doch immerhin wieder so etwas wie einen Markt, wie Marcel Rohner in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS sagte.
Die anderen Teile, das sind im Wesentlichen Obligationen, die heute dadurch, dass sie eben wieder gehandelt werden, nicht alle jeden Tag, aber viele davon recht häufig, Instrumente, die es wieder Marktpreise gibt. Und das sind genau die Preise, die dann die Bewertung treiben. Und dadurch geht es eigentlich recht viel besser, als es in den letzten 9 Monaten gegangen ist.
Natürlich werden diese Preise noch von den Geiern bestimmt, die auf Schnäppchenpreise setzen, aber auch darauf, dass sich die Märkte erholen. Wann wird das sein? In 3 bis 6 Monaten?
Das dünkt mir ungefähr vernünftige Einschätzung. Es kann dann immer noch ein länger, weniger lang gehen, dass sich das irgendwo stabilisiert. Die weitergehenden Konsequenzen, die Konsumkreditmärkte, kommerzielle Liegenschaften und andere Bereiche, das ist schwierig zu sagen. Ich denke nicht, dass das alles in 3-6 Monaten vorbei ist und dann ist alles wieder gut. Ich glaube, wir haben eine ganz fundamentale Veränderung in der Wirtschaft und das wird sicher länger gehen.
Die UBS hat deshalb ihre Größe, ihre Bilanz schon deutlich verkleinert. Sie wird hunderte von Stellen streichen. Wo, wie viele, ist noch unklar. Das wird Anfang Mai bekannt gegeben. Und dann wird auch klar, wie viel Geld aus der UBS schon abgeflossen ist, wie viele Kunden sie, vor allem in der Schweiz, verloren hat. Auf die Frage, ob der Imageschaden, der Verlust an Vertrauen, möglicherweise gar noch stärker ins Gewicht falle als die Milliardenabschreiber, meinte der UBS-Chef kurz und knapp.
Das glaube ich nicht.
Nächster Schritt in der Bewältigung der Krise ist die UBS-Generalversammlung am nächsten Mittwoch. Da soll das Kapital der UBS noch einmal um 15 Milliarden Franken erhöht werden. Marcel Rohner ist zuversichtlich, auch da.
Ich habe mit sehr vielen Aktionären geredet. Um 40-50% vom Aktionariat habe ich persönlich gesehen in den letzten Wochen, um zu erklären, was wir da beabsichtigen. Und da habe ich ein sehr starkes Feedback bekommen, dass die Kapitalerhöhung in dieser Situation absolut das Richtige ist.
Und nicht nur die Kapitalerhöhung, auch der neue UBS-Präsident, der Ospel-Nachfolger Peter Kurer, ist für Marcel Rohner so gut wie gesetzt.
Ich bin sehr zuversichtlich, ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Marcel Rohner, das ganze Gespräch, die ganze Samstagsrundschau mit dem UBS-Chef, sendet DRS2 heute um 18.30 Uhr. Nachzuhören natürlich auch im Internet unter drs.ch. Die Fieberkurve der chinesischen Börse setzte diese Woche zu einem Taucher an, wie es ihn seit 10 Jahren nicht mehr gegeben hat. Der wichtigste Index gab in Shanghai um satte 11% nach. Seit Monaten schon geht's abwärts an den chinesischen Aktienmärkten. Und das macht viele nervös, sehr viele, unzählige Kleinanleger nämlich. Und das wiederum bereitet der chinesischen Regierung große Sorgen. Peter Achten aus Peking.
Die Panikverkäufe der letzten 5 Handelstage, gab ein chinesischer Analyst der Parteizeitung zu Protokoll, wurden genährt durch schwindendes Vertrauen der Investoren wegen Inflation und dem globalen, eher negativen Wirtschaftsumfeld. Zhang Weixian, Ökonom an der Shanghaier Universität, setzte noch eins drauf. Der negative Trend werde sich schon noch einige Zeit fortsetzen, bis die Zentralregierung positive Maßnahmen ergreife. Ob die von Ökonom Zhang erwarteten positiven Maßnahmen kommen werden, ist fraglich. Die Pekinger Zentralregierung versucht schon seit Wochen, die Inflation, gegenwärtig über 8%, in den Griff zu bekommen und die überhitzte Konjunktur maßvoll zu dämpfen. Vor dem Platzen mannigfaltiger ökonomischer Blasen und vor dem hohen Börsenfieber freilich haben Partei und Regierung schon lange gewarnt. Nicht ohne Grund. Ungleich westlichen Börsen sind in China überdurchschnittlich viele Klein- und Kleinstanleger beteiligt, darunter viele Rentner und Rentnerinnen, die versuchen, ihre, wenn überhaupt vorhandene Pension aufzubessern. Nicht selten zocken diese Kleinanleger auch mit geliehenem Geld. Bei einem Börsencrash ist deshalb die Chance sozialer Unruhen sehr groß. Genau das will natürlich die Regierung vermeiden. Die offizielle Parteilinie lautet ja seit dem letzten Parteitag im Oktober: Aufbau einer harmonischen Gesellschaft. Kleinanleger in China hoffen deshalb darauf, dass Partei und Regierung es nicht zulassen werden, dass die Börse zusammenbricht und Millionen von Kleinanlegern alles verlieren. Die Zentralregierung steht deshalb vor schwierigen Entscheidungen. Mit allzu vielen positiven Maßnahmen würde sie Kleinanlegern die falschen Signale senden. Das heißt, Zocken an der Börse wäre ohne Risiko. Andererseits, mit zu wenig Unterstützung für Kleinanleger wäre die vielbeschworene und noch längst nicht erreichte Harmonie in größter Gefahr. Genau das aber kann sich die allmächtige Kommunistische Partei Chinas nicht erlauben.
Drei Wochen nach den Wahlen bereitet sich das Mugabe-Regime den Weg zum Machterhalt. Am Morgen hat die staatliche Wahlkommission begonnen, die Stimmen von 23 der 210 Wahlkreise neu auszuzählen, und zwar sämtliche Stimmen, also auch die der Präsidentschaftswahlen, deren Resultat noch gar nicht veröffentlicht ist. Unterdessen hat sich auch Ex-UNO-Generalsekretär Kofi Annan zur Krise in Simbabwe geäußert. ARD-Korrespondent Klaus Stecker.
Die simbabwische Opposition hat bereits angekündigt, dass sie das Ergebnis der Neuauszählung nicht anerkennen wird. MDC-Präsident Morgan Tsvangirai sagte, das Nachzählen der Stimmen sei rechtswidrig, weil es laut Gesetz binnen 48 Stunden hätte beginnen müssen. Die rechtmäßige Zuständigkeit der staatlichen Wahlkommission SEC ist abgelaufen. Ihre moralische Autorität ist zum Kaputtlachen. Was SEC sagt, ist für uns nicht länger von Belang. No longer matters. Tsvangirai räumte ein, dass sich die MDC in einer schwierigen Phase befindet. Sie sei aber schon durch viele Täler gegangen und habe sich immer wieder zusammengerauft und neu organisiert. Wenn der friedliche Übergang nicht funktioniere, müsse die Opposition wieder zurück in die Schützengräben. Gewalt werde aber von der MDC nicht ausgehen.
No, no violence. But what we will do?
Keine Gewalt, aber eine internationale Kampagne wie gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Wir müssen die Simbabwe-Krise deutlicher machen.
Raise the issue. Of the Zimbabwean crisis even further.
Nach einem Treffen mit der MDC in Kenia sprach sich Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan für eine neue Vermittlung aus. Er stehe dafür bereit, sollte er gefragt werden. Unterdessen ist ein für Simbabwe bestimmter Waffentransport von Südafrika aus unterwegs zu einem bisher unbekannten Zielhafen. Dem chinesischen Frachter war in Durban gerichtlich untersagt worden, die 70 Tonnen Waffen und Munition auf dem südafrikanischen Landweg nach Simbabwe zu bringen. Danach hieß es zunächst, das Schiff sei Richtung Mosambik unterwegs. Nun erklärte das Zentrum für Rechtsstreitigkeiten im südlichen Afrika, der Frachter versuche, sein gefährliches Gut nun in der angolanischen Hauptstadt Luanda zu entladen. Angolas Regierung zählt zu den Verbündeten Simbabwes.
Klaus Stecker. Und hier ein Hinweis. Ginette Bouillet verkauft Süßes in ihrer Confiserie in Lyon. Aber wenn es um Präsident Sarkozy geht, dann verteilt sie Saures.
Tout le monde reste un peu sur sa faim pour l'instant, mais bon, il est vrai qu'on peut pas. Paris ne s'est pas fait en un jour et lui ne va pas changer toutes les lois en un an, c'est pas possible.
Wirklich zufrieden sei niemand, meint sie mit Blick auf das erste Jahr des Präsidenten. Im letzten Frühling wurde Sarkozy gewählt, mit dem Versprechen, Frankreich aus der Lethargie zu reißen und grundlegend zu erneuern. Was aber hat Sarkozy tatsächlich erreicht? Eine Bestandesaufnahme in der Sendung International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit, auf DRS1. Der Ölpreis steigt und steigt, von Allzeithoch zu Allzeithoch. Im Moment kostet das Fass rund 115 Dollar, etwa anderthalbmal so viel wie vor zwei Jahren. Verantwortlich für diese rasante Preisentwicklung sind aber nicht bloß steigende Nachfrage und sinkendes Angebot, sondern immer öfter auch Spekulanten. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Auch beim Öl ergibt sich der Preis grundsätzlich aus Angebot und Nachfrage. Im Moment kann die weltweite Nachfrage gerade noch gedeckt werden, doch viel Spielraum besteht nicht mehr. Denn der weltweite Konsum steigt stetig an. Gleichzeitig produzieren wichtige Erdölländer wie Nigeria, der Irak oder Venezuela aus politischen Gründen nicht auf Hochtouren. Der Ölmarktbeobachter Konrad Gerber von der Firma Petrologistics meint deshalb, dass die Organisation der erdölexportierenden Länder, die OPEC, die Förderung ausdehnen sollte.
Elle pourrait faire un effort plus grand pour améliorer les prix, donc pour réduire les prix.
Die OPEC könnte etwas tun, damit die Preise sinken, auch wenn der Markt derzeit noch versorgt ist. Doch sie wolle nicht, sagt Gerber. Unter anderem auch deshalb, weil der tiefe Dollar die Gewinne schmälere, da im Ölgeschäft in Dollar gehandelt werde. Das Angebot wird also künstlich verknappt. Das erklärt den hohen Ölpreis von 115 Dollar pro Fass aber nur zum Teil, meint Tobias Mehrath, Verantwortlicher bei der Credit Suisse für die Beobachtung der Rohstoffmärkte.
Betrachtet man sich rein eben physisches Angebot und Nachfrage und eben auch die Wirtschaftsentwicklung, so denken wir, dass ein Ölpreis von ca. 85 bis 90 Dollar gerechtfertigt wäre. Der Rest wäre dementsprechend auf Spekulation oder auf andere Übertreibungen zurückzuführen.
Unter dem Strich sind Spekulationen also für einen Viertel des heutigen Ölpreises verantwortlich. Tatsächlich hat sich eine regelrechte Anlageindustrie entwickelt, die sich angesichts der Flaute auf den Aktienmärkten immer größerer Beliebtheit erfreut. Ein häufiges Spekulationsinstrument sind sogenannte Futures, also Verträge, um an einer der großen Ölbörsen eine bestimmte Menge Öl an einem bestimmten Tag zu einem abgemachten Preis zu kaufen. Der Anleger hofft, dass der Tagespreis dann höher ist als der vereinbarte Preis. Dann kann er mit Gewinn teurer wiederverkaufen. Ein Futures-Geschäft ist zwar grundsätzlich riskant, doch wenn wie jetzt viele Leute solche Geschäfte tätigen, treibt das den Ölpreis nach oben, unabhängig von realer Nachfrage und realem Angebot. Dass überdies die reale Nachfrage auch noch steigt, heizt wiederum die Spekulation an. Analyst Tobias Mehrath.
Wenn man zur Erkenntnis kommt, okay, hier haben wir ein ökonomisches Gut, was zunehmend knapper eben wird, dann habe ich einen Investment Case, der mich dazu treibt. Also quasi, wenn wir zunehmende Knappheit haben, das lockt natürlich dann auch die Spekulanten an, weil man dann natürlich auch mit steigenden Preisen rechnen kann.
Derzeit finanzieren wir also mit dem hohen Ölpreis die Gewinne der Spekulanten. Doch auch wenn die Spekulanten sich wieder vom Öl abwenden, weil die Aktien- und Geldmärkte wieder interessanter werden, wird das Öl kaum viel billiger. Denn Schwellenländer wie China oder Indien dürsten nach Öl. Längerfristig kann das Angebot die Nachfrage nicht mehr befriedigen. Und schließlich sind die Ölressourcen auch begrenzt.
Philipp Erath. Dass Affen manchmal unangenehm auffallen können, dürften Afrikareisende schon am eigenen Leib erfahren haben. In Indien gelten die haarigen Verwandten gar als eigentliche Plage. Sie stürmten schon das hohe Parlament und terrorisierten Politiker und Privatleute. Die jüngste Affenplage meldet jetzt Gibraltar. Es ist zwar eine noch überschaubare Truppe, die da nervt, aber das Problem wird dadurch nicht kleiner. Immerhin verdankt Gibraltar einen rechten Teil seiner Berühmtheit eben diesen frechen Gesellen. ARD-Korrespondent Mark Koch.
Angst und Aufregung ganz oben auf dem Affenfelsen. Mindestens 25 Mitgliedern der Gemeinde soll es an den Kragen gehen und zwei hat es schon erwischt. Die Regierung von Gibraltar lässt sie umbringen wegen notorisch schlechten Benehmens. Die knapp 300 schwanzlosen Schreihälse sind eigentlich eine Touristenattraktion, aber jetzt treiben sie es nach Ansicht der Behörden zu bunt. Dass sie gelegentlich mal einen Urlauber beißen, wäre ja noch hinzunehmen. In letzter Zeit allerdings klettern sie immer öfter von ihrem Felsen runter und randalieren in der Innenstadt von Gibraltar. Sie sitzen auf Autos und brechen die Antennen ab, sie steigen durch offene Fenster in Hotels und Wohnungen ein und klauen wie die Raben, und wenn sie sonst nichts zu tun haben, durchwühlen sie Müllsäcke und unbeaufsichtigte Taschen. Jetzt hat Ernest Brito, der Tourismusminister von Gibraltar, die Lizenz zum Keulen ausgegeben. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, redet sich der Minister raus. Dabei will er nur nicht zugeben, dass die Affenbande den Briten schlicht und einfach außer Kontrolle geraten ist. Und dass, obwohl es seit 1915 einen eigenen Affenfonds gibt und ein hoher britischer Marineoffizier eigens dazu abgestellt ist, die Tiere ausreichend und ausgewogen zu ernähren und dafür zu sorgen, dass sie sich anständig benehmen. Der Mann hat offenbar komplett versagt und jetzt müssen es die Affen ausbaden. Gegen den mörderischen Plan können nur noch die Touristen helfen. Die Internationale Liga zum Schutz der Primaten überlegt, Urlauber zum Gibraltar-Boykott aufzurufen. Spanier werden sich kaum daran halten, denn die kennen die Legende. Wenn die Affen vom Felsen verschwinden, endet die britische Herrschaft und Gibraltar wird wieder spanisch.
Das war ein Beitrag von Marc Koch. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Löscher, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.